Mikrokredite, das sind sehr kleine Kredite, die in Ländern der sogenannten Dritten Welt im globalen Süden vergeben werden. Die fangen oftmals bei unter 100 Euro an und gehen bis in die Tausende von Euro. Die werden meistens über Kleingruppen, in denen die Kreditnehmer organisiert werden, an Individuen verliehen. Und damit sollen die Leute dann unternehmerisch tätig werden, kleine Geschäftsideen verfolgen. De facto werden aber viele von den Mikrokrediten auch direkt einfach für den Konsum oder für Überlebensausgaben wie Medikamente eingesetzt.
Wie lässt sich denn das rasante Wachstum der Mikrofinanzbranche in den letzten 10 Jahren erklären? Die bekannte Grameen Bank, deren Gründer mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, gibt es immerhin schon seit 30 Jahren.
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Da haben Sie natürlich gerade zu Recht den Friedensnobelpreis erwähnt. Der hat sehr die Popularität der Mikrokredite nochmal erhöht, die Sichtbarkeit erhöht. Die Mikrokredite sind aber schon länger im Entwicklungsmainstream bekannt. Also beispielsweise 1997 gab es ein großes Treffen in Washington, wo viele Politiker sich dem Ziel, allen Menschen Mikrokredite zugänglich zu machen, verschrieben haben. Und auch bekannte Figuren wie Bono und andere Wohltäter stecken dahinter, Bill Gates beispielsweise. Ein weiterer Faktor ist aber auch das weltweite Wachstum der Finanzmärkte gewesen, die auch in den Mikrokrediten eine sehr interessante bis teilweise lukrative neue Anlagemöglichkeit gefunden haben. Also die Deutsche Bank, Citigroup und auch eher genossenschaftlich sich gebende Organisationen wie Oikocredit in Deutschland, die auch Mikrofinanzinvestmentfonds eigentlich sind, haben hier finanzielle Ziele, die sie verfolgen und haben das rasante Wachstum möglich gemacht.
Es lässt sich weder eine Armutsreduktion noch eine signifikant höhere UnternehmerInnentätigkeit feststellen. Warum funktionieren Mikrokredite nicht und wie sieht die Lebensrealität der KreditnehmerInnen aus?
Also es wird tatsächlich eine ganz leichte Erhöhung in der unternehmerischen Tätigkeit festgestellt in der bisherigen Forschung. Tatsächlich wird aber nicht festgestellt, dass die zu einer Verbesserung der Lebensumstände der Armen führt. Also das heißt, wir wissen, die Leute arbeiten etwas härter als vorher. Das ist auch nicht ganz verwunderlich bei den Jahreszinsen, die man für Mikrokredite berappeln muss. 30, 40, 60, manchmal über 100% jährlich. Aber am Ende stellt man fest, bleibt nichts wirklich hängen bei den Leuten. Wie wirken die sich auf das Leben der Armen aus? Das ist natürlich so unterschiedlich, wie auch die armen Menschen selbst unterschiedlich sind. Bei etwa 3 Milliarden Leuten, die unter wirklichen Armutsgrenzen leben, ist es nicht verwunderlich, dass die sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Wenn jemand krank wird und einen Mikrokredit aufnimmt und dieses Geld für ein Medikament einsetzt, dann kann man ja feststellen, es geht dieser Person erstmal besser, weil sie das Medikament sich leisten konnte. Die Frage ist dann aber eben, wie diese Person den Kredit zurückzahlt plus den Jahreszins, der darauf entfällt.
Könnte der Mensch verkürzt sagen, dass also die Nachhaltigkeit fehlt?
In welchem Sinn? Also es ist ganz interessant gewesen, dass in diesem Sektor das Wort Nachhaltigkeit neu besetzt wurde. Man spricht nämlich in der Mikrofinanz immer von der finanziellen Nachhaltigkeit. Wenn man das mal ins normale Deutsch übersetzt, ist damit rein die Profitabilität der Mikrokredite gemeint. Sie sagen aber, es ist finanziell nachhaltig, weil die Unternehmen, die die Mikrokredite vergeben, dadurch nachhaltig wirtschaften, also bestehen und wachsen können. Die Nachhaltigkeit aus Sicht der Kreditnehmer ist heute einfach nicht das zentrale Kriterium dieses Sektors. Also es wird geschaut, dass die Kredite von den Leuten zurückbezahlt werden, denn sonst hat sich das Geschäft ja nicht gelohnt. Es wird aber von den Mikrofinanzbanken nicht wirklich geschaut. Also es gibt schon manchmal kleine Erhebungen, aber für systematische Daten interessieren sie sich nicht, ob die Leute tatsächlich nachhaltig ihre Lebensumstände damit verbessert haben. Und das, was eben die Forschung bis jetzt teilweise auch im Auftrag der Mikrofinanzinstitute, also eine sehr unkritische Forschung, herausgefunden hat, war, es lässt sich tatsächlich nicht nachweisen, dass wenn man einer Gruppe von Leuten Kredite gibt und einer anderen Gruppe diese Kredite vorenthält, dass es der Gruppe, die die Kredite bekommen hat, besser geht danach. Die stehen nach einem Jahr oder nach 2 oder 3 Jahren finanziell gleich da, egal ob man den Leuten diese sogenannte Hilfe hat zukommen lassen oder nicht hat zukommen lassen. Insofern kann man also auch nicht sagen, die Mikrokredite sind schädlich. Das ist zumindest nicht der aktuelle Wissensstand. Es ist nur bis jetzt nicht erwiesen, dass sie irgendeinen Nutzen außer für die Geldgeber haben.
Jetzt haben wir eben festgehalten, Mikrokredite funktionieren nicht aus Sicht der Kreditgeber, aber durchaus.
Ja, im Sinne davon, dass der Mikrofinanzsektor eben in den letzten 10 Jahren von knapp 5 Milliarden Dollar auf heute fast 90 Milliarden Dollar gewachsen ist. Und dass also einige Mikrofinanzinstitute Jahresrenditen erzielt haben, über die Josef Ackermann bei der Deutschen Bank nur lechzen könnte.
Wöchentliche Tilgung, horrende Zinsen, Mensch muss kein versierter Antikapitalist sein, um zu erkennen, dass damit nicht geholfen werden kann. Woher kommt das gute Image der Mikrokredite? Sie erfreuen sich ja auch im Bereich der öffentlichen sogenannten Entwicklungshilfe großer Beliebtheit.
Ja, also tatsächlich empören sich sogar Konservative sehr darüber, wenn ich ihnen erzähle, dass Compartamos Banco, das ist der Branchenführer in Mexiko, bis zu 195% Zinsen auf seine kleinsten Kredite jährlich verlangt. Der Appeal dieser Kredite ist natürlich schon, dass man hier mit investiertem Geld als jemand, der in Europa wohnt oder in den USA wohnt, etwas vermeintlich Wohlstandsschaffendes oder Transformatives in Entwicklungsländern machen kann. Also man schenkt das Geld nicht, man kauft nicht Leuten irgendwie eine Ziege, sondern man finanziert eben jemand ein kleines Unternehmen. Und das wirkt ja erstmal sehr positiv und sehr transformativ. Ich denke mal, wir stellen uns gerne vor, dass die Armen hierdurch Hoffnung schöpfen können und wirklich durch ihre eigene Kraft sich quasi wie Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können. Das Problem ist aber, dass hier halt nicht hinterfragt wird, welche Strukturen führen eigentlich zur Armut. Welche Strukturen müsste man beseitigen, dass sich Leute nicht mehr selbst aus der Armut befreien müssen und damit auch durchaus scheitern können, sondern dass sie eben gar nicht mehr in so eine Armut hineingeboren werden.
Das bedeutet, die theoretische emanzipatorische Komponente ist dann in der Realität nicht feststellbar.
Der ist in der Realität nicht so nachzuweisen. Was hier eben uns in den westlichen Ländern sehr gefällt, ist, wenn wir tatsächlich auch investieren können in etwas, das vermeintlich die Welt verbessert. Aber diese socially responsible investments, also sozialverantwortliche Investitionen, die in den letzten Jahren sehr beliebt geworden sind, die bewirken natürlich dann in der Realität oft ganz andere Auswirkungen, als wir uns das vorstellen können. Also wer wirklich mit seinem Geld durch Investitionen etwas Gutes tun will, wenn er das Konzept nicht hinterfragen will, dann sollte er doch vielleicht wenigstens sich überlegen, ob er es so investiert in etwas, was man selber versteht und nachvollziehen kann. Also im Zweifelsfall doch lieber die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach, als in Lebensumstände von Menschen, die man nicht kennt und deren Umstände man gar nicht nachvollziehen kann, einzugreifen durch so einen Kredit.
Gibt es Bestrebungen von Ihrer aufklärenden Arbeit jetzt mal abgesehen, die dieses Narrativ dekonstruieren wollen?
Ja, also ich bin nicht der Einzige. Ich habe mir das nicht alleine ausgedacht, sondern es gibt einige Leute, die einige sehr gute wissenschaftliche Arbeiten, die auch sich mit diesem Narrativ auseinandergesetzt haben. Es gibt beispielsweise auch ein Buch von einem Aussteiger aus dem Mikrofinanzsektor, der heißt Hugh Sinclair. Der hat 2012 das Buch veröffentlicht, das heißt Confessions of a Microfinance Heretic, also die Bekenntnisse eines Mikrofinanzheretikers. Er ist ausgestiegen aus dem Sektor und hat hier wirklich als Whistleblower klaren Tisch gemacht. Einige hinterfragen also diesen Narrativ, aber es kommt tatsächlich noch nicht sehr gut in der Öffentlichkeit an. Die Mikrofinanzinstitute haben schon, wenn man das so ausdrücken will, eine relativ große Lobby. Sie haben große PR-Abteilungen und sie sind sehr gut mit Entwicklungspolitikern und Mäzenen vernetzt. Also insofern wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis tatsächlich mehr kritisch hinterfragt wird in der Öffentlichkeit, was denn diese kleinen Kredite mit sehr hohen Zinsen wirklich den Armen bringen.
In Ihrer Antwort auf meine Interviewanfrage schrieben Sie, das Freiburger Vauban-Milieu einmal so direkt mit einer Kritik an Mikrofinanzen und sozialen Investments erreichen zu können, ist zu reizvoll, um es abzulehnen.
Ja, das Freiburger Vauban-Milieu hat dem Alt seinen Ruf schon bis hier nach Köln voraus. Das habe ich jetzt so flapsig gesagt, weil tatsächlich eben viele Menschen in der Mittelklasse, die auch also durchaus globalisierungskritisch, vielleicht sogar kapitalismuskritisch denken, halt irgendwie auch ihre Ideale in die Praxis umsetzen wollen. Vielleicht ohne sich allzu sehr dabei politisch zu engagieren oder wirklich ihr Geld zu verschenken. Und dabei kommen natürlich solche ökologischen, nachhaltigen, sozialen Investitionen gerade gelegen. Aber es ist irgendwie zu einfach. Also man muss schon hinterfragen, ist es denn wirklich, wenn ich Menschen wirklich helfen will, ihr Leben zu verbessern, muss ich sie dann selber dazu verpflichten, Risiken einzugehen, hohe Zinsen zu bezahlen? Und man darf sich dabei auch nicht täuschen lassen, wenn man von Eukokredit 1-2% Zinsen auf seine Anlage bekommt. Das ist nämlich, was die ihren Anlegern geben. Eukokredit verleiht es für 12-14% jährlich weiter an die Mikrofinanzinstitute und die verleihen es dann eben zu 30, 40, 80, 100% weiter an die Mikrokreditnehmerinnen. Ich weiß nicht, ob man über soziale Investitionen, überhaupt über Kapitalinvestitionen eine bessere Welt schaffen kann. Insofern möchte ich einfach bei diesem Freiburger Vauban-Milieu, das stellvertretend für einen viel größeren Trend steht, vielleicht kleine Samen des Zweifels säen, dass sie auch mal was hinterfragen.